Zeit nehmen zum Gebet. Das ist schon eine gute und wichtige Sache, gerade auch wenn andere dann mit dabei sind. Und wenn man miteinander ein Thema hat, wenn man miteinander um ein Thema sich kümmert und zu merken, dass man als Gemeinde nicht alleine ist oder dass man als Christ nicht alleine ist und dass es da andere gibt, dass Gebet auch gemeindeübergreifend ist und sein kann, sein soll, ist eine ganz wichtige Sache. Wahrzunehmen, dass man vor Gott nicht alleine ist, dass nicht nur ich da bin, sondern dass auch jemand anders noch da ist und auch andere, die ganz anders geprägt sind. Das Thema Schabbat, die einzelnen Themen, die vorbereitet sind für diese ganze Woche. An der einen oder anderen Stelle hat man den Eindruck gehabt, was hat das jetzt mit Schabbat zu tun? Thema Identität am letzten Sonntag. Was hat das mit Schabbat zu tun? Aber wenn Gott sagt, ich bin und ihr seid, Dankeschön, hat das mit Identität zu tun. Das heißt, ich finde in der Gegenwart Gottes zu meiner Identität. Ihr seid in Ägypten und ich hole euch raus. Das heißt, ich bin und ihr seid, du bist. Das heißt, in der Gegenwart Gottes werde ich zu mir, zu einer Person und weiß, wer ich bin. Wenn Gott zu sich sagt, ich bin und ich bin bei dir, dann ist das eine Definition für mich und meine Person. Das heißt, Schabbat hat auch etwas damit zu tun, nachzudenken über sich selbst, über seine eigene Identität, wahrzunehmen, dass man vor Gott sein darf, Identität. Das zweite Thema am Montag, die Versorgung. Wenn Gott sagt, du sollst, dann gibt er auch die Dinge, die dafür notwendig sind. Du sollst 6 Tage lang Manna sammeln und am 7. Tag sollst du nichts sammeln, denn am 6. gibt's doppelt so viel. Das kann man ausprobieren und Israel hat das ausprobiert. Einige haben gesagt, gut, dann probiere ich das aus und einige haben gesagt, so Blödsinn, ich sammle auch am 7. Tag, ist ihnen vergammelt. Gott versorgt und wenn er sagt, das ist für euch Regel, dann schenkt er auch die Möglichkeiten, das zu tun. Gott kommt für die Kosten auf, für die Kosten seines Wortes, für die Kosten seiner Gebote. Das ist schon eine wichtige Sache, das wahrzunehmen. Du sollst, Gott versorgt mich, Schabbat und Ruhe. Für mich war neu, das so nochmal zu hören, obwohl ich diesen Bibeltext natürlich auch schon mal gelesen habe, aber Gott vollendet sein Werk in der Ruhe. Normalerweise würde man ja sagen, jetzt macht er nochmal so einen Goldrand drumherum oder so irgendwas, sowas würden wir machen, jetzt lasst es nochmal richtig, damit das Werk auch vollendet ist und fertig ist. Interessanterweise steht dort, dass Gott sein Werk in der Ruhe im Schabbat vollendet. Und der Herr vollendete sein Werk und setzte sich hin. Das ist ein Ding. Das gehört offensichtlich zur Schöpfung mit dazu, dass Gott sozusagen in der Ruhe all das, was an Arbeit und an Segen daraus wird, zusammengefasst wird, vollendet wird. Schabbat und Ruhe. Gott vollendet sein Tun in Ruhe. Und im Hebräischen ist ja Schabbat als Verb, Ruhe halten, feiern. Das hat dann auch damit zu tun, Ruhe. Barmherzigkeit. Matthäus 12 war der Predigttext oder sagen wir mal der Andachtstext. Wenn das Schaf in den Brunnen fällt, dann darfst du, sollst du, kannst du das Schaf rausholen. Das heißt, der Schabbat ist nicht etwas da, wo wir gezwungenermaßen, also die Gesetze sozusagen erfüllen, weil es eben Gesetze sind, sondern die Gebote Gottes sind für uns. Und wenn etwas außer der Reihe passiert, wenn ein Schaf oder ein Sohn oder was auch immer, Jesus hat ja mehrfach dieses Beispiel genommen und verschiedene Beispiele dann genannt, dann gibt es auch die Möglichkeit der Ausnahme. Und wenn man, wenn die Jünger am Schabbat dann an einem Feld vorbeigehen und dann ein paar Ähren ausraufen und die Körner futtern, das ist durchaus möglich. Das ist nicht im Verbot Gottes gemeint. Das Schaf in den Brunnen, die Barmherzigkeit. Das 5. Thema, der Donnerstag, Sabbat und die Erinnerung. Denn ihr seid Sklaven gewesen. und ich habe euch herausgeholt. Darüber nachzudenken, wer ich war und was hat Gott aus mir gemacht. Was ist mein Hintergrund? Was ist mein Weg? Was ist das Ziel? Ich führe euch in ein Land mit Milch und Honig und all diese Dinge. Das heißt, eine Erinnerung nachzudenken, wer ich vor Gott bin und was er aus mir und in mir bereitet hat und gemacht hat. Raum zum Nachdenken. Raum zum Nachdenken, zum Überlegen, wer ich vor Gott bin und was Gott mit mir getan hat. Das ist ein Stückchen sicherlich auch, vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Das kommt in dem Psalm immer wieder vor, nachzudenken, zu sinnen, nachzusinnen über das, was Gott getan hat. Vergiss es nicht. Der Freitag, die Freude, das ist meine Freude, mich zu Gott zu halten. In der Vorbereitung wird bei der Andacht darauf hingewiesen, dass es ein Leitfaden oder ein Büchlein gibt, wo 50 Beschäftigungsideen für den langweiligen Sonntag stehen. Denn Sonntag darf man ja nicht arbeiten oder man arbeitet nicht, also muss man sich ein Buch kaufen, wo 50 Ideen stehen, wo man so richtig Hektik machen kann, was man alles so erleben kann und machen kann und tun kann. Ja, genau das ist es ja eigentlich doch nicht. Ich halt mal deine Füße still. Oh Mann, ist das schwer. Nicht 2 Minuten mal stillstehen und Augen schließen, nichts tun, nichts sagen, nichts machen, das mal auszuhalten. 50 Beschäftigungsideen für den Sonntag, weil es uns ja sonst so langweilig ist. Also ist Lebensfreude und Lebensglück abhängig von der Menge der Events, die ich mitnehme? Urlaub. Urlaub ist nur dann Urlaub, wenn jeden Tag durchgetaktet hektische Erlebnisfreude ist. Und am Ende des Urlaubs während der Arbeit muss man sich dann am Montag, wenn man wieder im Büro sitzt, ausruhen davon, was man so alles im Urlaub an Hektik erlebt hat. Ist es das? Also diese Fragen, die man da vorgelegt bekommt, das ist schon, das lohnt sich auch im Internet, die ganzen Sachen, die Andacht nochmal durchzuarbeiten, durchzugucken, sich die Fragen ein Stück weit in die Seele hineinziehen zu lassen. Und heute geht es um die Zukunft und die Hoffnung. Es ist noch eine Ruhe vorhanden, so beginnt der Predigttext im Hebräer 4. Ja, wenn man am Anfang der Rente steht, es ist noch eine Ruhe, es ist noch eine Rente vorhanden, ja, das ist gut. Die Renten sind sicher, nicht? Das heißt doch dieser Bibeltext wahrscheinlich. Das hat Herr Blüm uns doch allen gesagt, dass die Renten sicher sind. Es ist noch eine Rente vorhanden und ich kriege noch ein Stückchen davon ab. Wahrscheinlich meint Gott das in dem Bibeltext, den er sagt, oder? Es ist noch eine Ruhe vorhanden. Es gibt noch ein bisschen, dass du, denn der Herr ruhte ja von all seinen Werken und das darf ich dann am Ende dieses Jahres auch anfangen. Es ist noch eine Ruhe vorhanden, Gott in Rente, das ist ja ein komisches Gottesbild. Oder ist damit doch was anderes gemeint? Gott ruhte. Geistliche Ruhe. Ich möchte mit euch zusammen diesen Predigttext einfach mal lesen. Hebräer 4, die Verse 9 bis 12. Gottes Volk erwartet also bis heute die Zeit der Ruhe. Im Luther heißt das, es ist also noch eine Ruhe vorhanden für das Volk Gottes. Also bis heute die Zeit der Ruhe, den wahren Sabbat. Hoffnung für alle. Wer zu dieser Ruhe gefunden hat, wird von aller seiner Arbeit ausruhen können, so wie Gott am 7. Schöpfungstag von seinen Werken ruhte. Darum lasst uns alles daran setzen, zu dieser Ruhe Gottes zu gelangen, damit niemand durch Ungehorsam das Ziel verfehlt. Unsere Vorfahren sind uns darin ein warnendes Beispiel. Gottes Wort ist voller Leben, Vers 12, und Kraft. Es ist schärfer als die Klinge eines beidseitig geschliffenen Schwertes, dringt es doch vor bis in unser Innerstes, bis in unsere Seele und unseren Geist und trifft uns in Mark und Bein. Dieses Wort ist ein unbestechlicher Richter über die Gedanken und geheimsten Wünsche unseres Herzens. Es ist also noch eine Ruhe vorhanden. Sicher, zunächst einmal ist hier auch gemeint die Ruhe in Ewigkeit, das heißt die Herrlichkeit, dass wir in Gottes Gegenwart dann nichts mehr an Hektik haben müssen. Ewigkeit bei Gott. Man muss das sicherlich auch ein Stückchen auf dem Hintergrund verstehen der beginnenden Christenverfolgung. Wenn Christen hinter Christen hergejagt wird, sie aufgestöbert werden, verhaftet werden, weggeschleift, vielleicht dann sogar vernichtet werden und vor die Löwen geworfen werden. Jesus verheißt seinen Jüngern eine Wohnung, die er uns macht in der Gegenwart Gottes. Eine Wohnung da, wo man bleiben darf, da, wo man sein darf, da, wo niemand uns aufstöbert und uns verhaftet und uns die Ruhe nicht gönnt, weil er hinter uns herjagt. Sicherlich auch ein Stück weit dieser Impuls steckt damit drin. Gerade in Zeiten der Verfolgung der Christenheit wird das sicherlich ganz, ganz wichtig. In Gottes Gegenwart ein geistliches Zuhause, er ist mein Zufluchtsort, eine feste Burg ist unser Gott. Das ist etwas, nach dem wir uns sehnen, Herr, endlich ein Stück Ruhe, nicht mehr Hektik zu haben, nicht mehr hektisch zu sein. Aber das andere ist ja auch richtig. Es geht um die geistliche Ruhe, das heißt, bei Gott neu ausgerichtet zu werden. Vor Gott einmal stillzuhalten, nach der eigenen Identität zu fragen, nach dem Weg, den Gott mich geführt hat, zu fragen, nach dem, was mich eigentlich ausmacht. Bei uns zu Hause war in dieser Woche der Monteur, der hat den Gaszähler gewechselt. Er hat sich wochenlang vorher angekündigt, dann kam nochmal ein Schreiben mit Erinnerung, dass er dann am 12. auch kommt. Und dann hat er den Balgengaszähler ausgewechselt. Ich bin ja neugierig und habe dann das eine oder andere gefragt, wie macht er das denn und reicht das und dies und jenes, was wir da im Keller alles beiseite schieben mussten. Wie alt ist denn der? Er hat drauf geguckt, 12 Jahre, und hier steht, er ist schon mal kontrolliert worden. Und dann kommt er auf den Müll, schmeißen Sie den weg oder was machen Sie? Nein, sagt er, nein. Die Dinger gehen eigentlich gar nicht kaputt. Eigentlich gehen die Geräte, diese Art von Geräte, die kann man noch lange, aber der muss mal raus. Das ist im deutschen Eichgesetz so vorgesehen, dass diese dann mal raus müssen und neu geeicht werden, neu ausgerichtet werden müssen. Aber eigentlich, diese Geräte gehen gar nicht kaputt. Und ich dachte mir, ein Stück weit ist das schon auch ein Bild für den Schabbat. Eigentlich gehen wir so schnell auch nicht kaputt. Aber wir müssen mal raus, wir müssen mal neu geeicht werden, wir müssen mal neu ausgerichtet werden auf die Maßstäbe Gottes. Ob wir noch richtig ticken, ob oben noch oben ist, ob unten noch unten ist. Ob der noch richtig das Gas misst, was er da durchlässt. Na, eigentlich gehen die Dinger nicht kaputt. Nee, kann man auch wieder neu einbauen, das machen wir dann auch. Der wird geeicht und dann wird er wieder eingebaut. Aber der muss mal raus, der muss mal ausgebaut werden, der muss mal neu geguckt werden, mal sehen, ob da Dreck drin ist oder ob die, weiß ich nicht, Zahnräder, was die Dinger da drin haben, ob die noch in Ordnung sind. Ich glaube, das ist schon auch ein Bild dafür, was bei uns geschieht, ob noch unsere Maßstäbe noch so richtig ticken. Mal ausgebaut zu werden und das nicht als Alteisen und jetzt komme ich auf den Müll oder so irgendwas zu empfinden, sondern das gehört zum Leben dazu. Das ist im deutschen Eichgesetz so vorgesehen. Die müssen mal ausgebaut werden. Und ich glaube, Gott hat in seinem Eichgesetz das auch für uns vorgesehen, dass wir mal einen Tag pro Woche rauskommen, aufhören mit der Hektik, mit all dem, was wir so tun können und wollen und machen müssen und so weiter und so weiter. Häufig ist ja in unserem Alltag, sind wir so mit so vielen Aufgaben, auch mit so viel frommen Aufgaben zugeschüttet. Was gäbe es alles für Seelsorgegespräche, die man führen könnte? Und wenn man sich mit diesem beschäftigt, dann ist mit jenem dort ein großes Problem. Und wenn man diese Andacht vorbereitet, müsste man jene Predigt noch vorbereiten oder irgendeine E-Mail an wer weiß wen zu schicken. Und hast du gestern meine E-Mail schon gelesen, hast du vorgestern, ich habe noch gar keine Antwort von dir. All diese Dinge, das heißt auch im frommen Bereich haben wir es ganz genauso. Und es ist ja für den Herrn natürlich, es ist ja für den Herrn und es baut ja auch das Reich Gottes. Und wir haben Hektik von morgens bis abends und die Pastoren sind mittlerweile diejenigen, die am, ja nicht am häufigsten, aber doch relativ häufig Burnout kriegen. Weil wir vor lauter frommer Hektik, die für den Herrn ist, dann nicht mehr wissen, wo oben und unten ist. Das geht leider mancher Kollegin und manchen Kollegen mittlerweile so. Aber ich glaube, es betrifft nicht nur die Pastoren. Wir können auch mit unserem frommen Leben eine große Hektik machen. Aber ist nicht das Leben insgesamt, in dem wir leben, so kompliziert, dass wir schon gar nicht mehr wissen, wie wir damit umzugehen haben? Corona. Gibt es Coronavirus überhaupt oder nicht? Oder ist das überhaupt so gefährlich? Und sterben die Leute wirklich daran, die daran gestorben sind? Und vielleicht sind sie auch was anderem gestorben. Wem kann man an der Stelle vertrauen und weiß, auf was man sich da einlässt? Oder wenn man Geld anlegen will, welcher Bank kann man noch vertrauen? Die einen sagen 5%, die anderen sagen 0,3%, die anderen sagen, was ist denn da richtig? Und all das Kleingedruckte in all den Verträgen, die wir unterschreiben hier, und ja, haben Sie das Kleingedruckte nicht gelesen, nicht? Und dann werden einem 52 Seiten von irgendwas Kleingedrucktem vorgelesen oder gezeigt und lesen Sie das bitte durch und machen Sie dann eine Unterschrift. Wer liest von uns das denn durch? Das Leben ist so kompliziert, dass wir eigentlich so viel Zeit haben müssten, das angemessen zu bewältigen, dass wir gar keine Zeit für den Ausbau haben. Der muss mal raus. Der muss mal ausgebaut werden, sonst tickt er nicht mehr richtig. Ich glaube, das gehört zu unserem Leben mit dazu. Zeit ist Geld. Geld wollen alle haben. Und manchmal hat man den Eindruck, dass unsere Lebensreise eigentlich eher auch der Reise Israels durch die Wüste gleicht. Alles ist steinig und kompliziert, nirgendwo ist erholsames Grün. Das ist alles nur sandig und heiß und problematisch und feindlich und steinig. Daher drängt der Schreiber des Hebräerbriefs die Leser, die Zuhörer dazu. Eigentlich ist der Hebräerbrief ja eine Predigtmitschrift, wahrscheinlich von mehreren Predigten von Paulus. Das heißt, er ist direkt als Predigt an Zuhörer gegangen und deswegen auch dieses Drängen. Setzt alles daran, dass ihr das nicht verpasst. Es ist direkt aus dem Leben, aus dem Erleben des Alltags heraus in das Leben der Zuhörer hinein. Setzt alles daran, zu dieser Ruhe zu gelangen. Es gibt eine geistliche Ruhe. Es gibt eine geistliche Ruhe, die nicht erst da beginnt, wo dann die Ewigkeit anfängt. Im goldenen Jerusalem, in einer Stadt, die man dann nicht mehr plündert und so weiter und so weiter. Das ist sicherlich ein Teil dieses Bildes. Aber das, was uns hier der Schabbat deutlich macht, ist, dass das regelmäßig in meinem Alltag, da wo ich lebe, geschieht. Das Ausbauen, das Ruhehalten, das Neuausrichten, das Geeichtwerden auf die Maßstäbe Gottes. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Vorgang. Zustand der Gegenwart. Die Schöpferruhe Gottes. Gott vollendet sein Tun in der Ruhe. Und hält das auch aus und lädt uns mit ein, mit ihm zusammen zu feiern. Seine Tat zu feiern, lädt uns mit ein, in seiner Gegenwart sein Tun zu feiern. Es ist auch unabhängig von meinem Tun. Er lädt mich ein an seinen Tisch, schafft mir Raum, schafft mir Wohnung bei sich, dass ich sein darf. Die Einladung an uns als seine Geschöpfe mit ihm mitzufeiern. Es ist schon interessant, wenn man sich den Predigtext aus Hebräer, also 3 und 4, das sind so von den Themen her ganz ähnliche Geschichten, dass es da sehr massiv um verhärtete Herzen geht. Ich habe mir gedacht, wie passt das eigentlich zusammen, das Feiern, die Ruhe und verhärtete Herzen. Wahrscheinlich muss man da auch ein Stückchen nachdenken und drüber nachdenken. Die Dringlichkeit in Kapitel 3 und Kapitel 4 vor der Warnung vor verhärteten Herzen. Und dann in Vers 12, dass Gottes Wort wie ein Schwert ist und das in unserem Herzen voneinander trennt. Das, was eigentlich geschehen soll und das verhärtete Herz. Es ist merkwürdig. Aber möglicherweise sind wir so hart, so fest in dieser Hektik unseres Lebens drin und finden das so normal, dass wir uns gar nicht vorstellen können, dass Gott uns in das Nichtstun hinein einlädt. Das ist völlig ineffektiv. Und genau das möchte Gott. Dass wir mit ihm zusammen einen Tag mal völlig ineffektiv sind. Und das verhärtete Herz, das, was uns prägt von unserem Zeitgeist, von der Gesellschaft, in der wir leben, dass wir jeden Tag voll auskosten müssen. Und dass unser Leben, dass unsere Nachbarn, unsere Arbeitskollegen davon leben und davon erzählen, was hast du im Urlaub gemacht? Was hast du im Urlaub gemacht? Hey, du musst vielleicht im Urlaub gar nichts machen. Denn du hast Urlaub, damit du mal nichts machen musst. Allein die Sprachwahl entlarvt unser verhärtetes Herz. Was hast du im Urlaub gemacht? Nicht? Wie effektiv warst du? Was hast du alles, nicht? Wie viele Kirchen hast du besucht oder wie viele Museen hast du besucht? Wie viele Gemälde hast du fotografiert oder was auch immer? Nicht? Das ist ja, was hast du alles gemacht? Und wenn man sagt, ich war zu Hause, ach, und du Armer. Vielleicht ist unser verhärtetes Herz wirklich an der Stelle so geprägt von unserem Zeitgeist, dass das schon längst nicht mehr in unserem Horizont auftaucht. Und dass wir die Hektik des Alltags in die Hektik des Ruhetages mit hineinnehmen. Am Sonntag muss ich ja nicht zur Arbeit, sondern kann ich Hecken schneiden und was weiß ich was. Ich habe keine Hecke, glücklicherweise. Und der Schreiber des Hebräerbriefes spricht an dieser Stelle von verhärtetem Herz. Achtet darauf, dass bei niemandem Herzen das so verhärtet, dass man sich das Wort Schabbat gar nicht mehr vorstellt, den Inhalt schon gar nicht mehr kennt. Was soll das, Schabbat? Was soll das? Also, ein Stückchen, wo hast du den Eindruck, dass du zu kurz kommst in deinem Leben? Wo du den Eindruck hast, na, jetzt bin ich 30 oder bin ich 50 oder jetzt bin ich 70 und was wollte ich noch bis zum Ende des Lebens an Reisen machen, an Sprachen lernen, an Museen besuchen, an Stränden baden? Wo hast du den Eindruck, dass du bis jetzt, wo du lebst, das alles noch nicht gehabt hast? Lebst du davon, dass man sagt, meine Zeit, ich habe jetzt bald Urlaub, jetzt muss ich das aber nachholen. All diese Dinge, die ich noch nicht habe, noch nicht erlebt habe. Wo hast du den Eindruck, dass du zu kurz gekommen bist? Was du alles noch nicht erlebt hast? Wo du Sorge hast in deinem Leben, was du noch nicht alles mitgenommen hast? Was das Leben so bietet, das habe ich noch nicht gesehen, ich habe noch nicht Berlin gesehen, Hamburg gesehen, München gesehen. Noch. Ist das dein Lebenskonzept, diese große Schaufel zu haben, um alles, was man erleben könnte, in deine Existenz hineinschaufeln zu können? Ist das der Wert deines Lebens, wenn du möglichst viel geschaufelt hast? Darüber nachzudenken, was da so dein eigenes Lebenskonzept ist. Achtet jeder darauf, dass ihr nicht verhärtete Herzen bekommt. Ja, wahrscheinlich ist das diese Dringlichkeit, wie Paulus uns wahrscheinlich in einer Mitschrift der Predigt uns deutlich macht, weil es ihm vielleicht genauso gegangen ist. Er schreibt uns ja, kaufet die Zeit aus, es ist böse Zeit. Und er ist auch von Stadt zu Stadt gereist, um das Evangelium zu sagen und ist nicht durch das ganze römische Reich gekommen. Er schreibt, in Spanien war ich noch nicht, tut mir leid. Und den Korinthern schreibt er auch, ich habe vorgehabt zu euch zu kommen, ich habe es einfach nicht geschafft. Das ist wahrscheinlich auch dieses Erleben, man kann nicht alles, niemand von uns ist Gott. Und deswegen die Ermahnung, achte jeder darauf, dass das Herz nicht verhärtet, an dieser Stelle, auch in frommer Hektik, nicht verhärtet. Eine Ermahnung, eine Hilfe, vor Gott zu sein und nicht vor Gott nur zu arbeiten. Wir haben überlegt, ob wir heute in der Allianz Gebetswoche am Abschluss uns wieder zusammenstellen können in Dreier- oder Vierergruppen, Fünfergruppen. Wenn wir eine Maske aufziehen, ist das möglich. Wir wollen das gerne probieren, damit nicht nur zwei, drei Leute für uns beten, sondern in den Gruppen wirklich gebetet wird. Wir bitten euch darum, eure Maske aufzuziehen, euch in Dreier-, Vierer-, Fünfergruppen zusammenzustellen und das miteinander zu umbeten. Fürbitte zu halten, wo wir in unserem Herzen verhärtet sind, in unserem Zeitgeist festgefressen sind, wo uns Gott neu eichen muss, ihn zu preisen dafür, dass wir feiern dürfen mit ihm und nichts tun, einen Tag mal nichts tun. Es wäre schön, wenn wir miteinander ins Gebet gehen. Ich beende das Gebet dann mit dem Vater unser, dass wir dann miteinander beten können. Lasst uns aufstehen, lasst uns miteinander beten.